Unser Thema ist ja heute das 9. und 10. Gebot. Weiß jemand, was da drin steht?
Alles Mögliche, ne?
Ja. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Hand auf Herz, wer könnte das 9. und 10. Gebot vollständig aufsagen? Ja, es ist das vergessene Gebot. Es ist wirklich das vergessene Gebot. Und deswegen nehmen wir jetzt kurz mal ein bisschen Nachhilfeunterricht über die 10 Gebote aus dem YouTube-Kanal Katholisch für Anfänger. Also sehr zu empfehlen, gibt es auch noch andere Sequenzen, falls man noch irgendwo Nachhilfe braucht, die sind richtig gut und wir haben auch bisher noch nicht wirklich theologische Fehler drin gefunden, das ist ja auch immer so ein Problem bei sowas, allerdings hier ist einer, das muss nämlich heißen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nur wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch den anderen lieben und wenn Jesus auf mich zukommt und zu dir sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann ist das doch der Schlüssel. Wenn ich erlebt habe, dass Jesus mich annimmt, besteht eine Chance, dass ich mich sogar selber annehme. Also wenn er dich liebt, dann darfst du dich auch selbst lieben. Und dann kannst du das Wagnis eingehen, dich in seine Arme zu legen. Für Männer ist es ganz hilfreich, sich dann Gott mal als Frau vorzustellen. Vielleicht ist es dann einfacher, sich in die Arme Gottes zu legen. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Trotz all meiner Schattenseiten und meiner Verfehlungen, die Jesus ja viel besser kennt als ich selber, er ist von dir begeistert. Wusstest du das schon? Er sieht zwar meine Schatten, aber er freut sich an dem Licht in mir. Und wenn Jesus so begeistert ist darüber, wie du bist, dann darfst du es wagen, auch von dir selber begeistert zu sein. Ich sehe da jetzt das eine andere fragende Gesicht im Raum. Und vielleicht fragst du dich, wieso ich bei unserem Thema, nämlich das 9. und 10. Gebot, ausgerechnet mit der Frage einsteige, liebst du dich selbst? Hast du Achtung vor dir selbst? Gibst du dir selbst die Ehre? Hast du Hochachtung vor dir? Nur dann kann nämlich etwas ganz Wesentliches passieren, dass du aufhörst, neidisch zu sein auf das, was der andere hat und ist. Dann kannst du anfangen, dich über das, was der andere hat, vorbehaltlos zu freuen. Und insofern kann man das 9. und 10. Gebot zusammenfassen, schlicht und einfach, du sollst nicht neidisch sein. Man kann es aber auch als Verheißung lesen, du wirst nicht neidisch sein. Aber lesen wir jetzt erstmal in der Bibel den genauen Text des 9. und 10. Gebotes. Er steht im 2. Mose 20,17, also ist ein Vers. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder seinen Esel oder sonst irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Das sind eine logische Einheit, das 9. und 10. Gebot. Interessanterweise werden sie in den unterschiedlichen Konfessionen unterschiedlich aufgeteilt. Das lassen wir aber heute. Ich nehme heute die Variante nach Luther. Und zwar zusammen mit der Kurzauslegung aus dem evangelischen Katechismus. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Das 9. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses. Luther fragt dann, was ist das? Und jetzt Zitat, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause trachten oder einen Schein des Rechtes an uns bringen, sondern ihm dasselbe, also das Haus, zu behalten, förderlich und dienlich sein. Also ihm helfen, dass er das behalten kann, was er hat. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist. Auch hier fragt Luther, was ist das? Jetzt wieder Zitat, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht seine Frau, seine Gehilfen oder das Vieh, und jetzt kommen interessante Worte, ausspannen, abwerben oder abspenstig machen. Ganz moderne Sprache. Sondern dieselben anhalten, alle die da so sind, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Wir hatten ja vor einigen Wochen, als ich hier war, schon beim ersten Gebot gemerkt, dass die Formulierung, du sollst, Abwehrreflexe auslöst. Das sieht ja so aus, als ob das die 10 Gebote, insbesondere das 4. bis 10., was wir vorher nochmal gehört haben in der Einteilung, sowas wie ein Ethikkatalog für eine Strafprozessordnung einer Gesellschaft sind. Und das ist auch tatsächlich so. Und die gesamten Rechtsordnungen der westlichen Gesellschaften sind im Grunde genommen davon abgeleitet. Unser Grundgesetz fasst das zum Beispiel in dem Satz zusammen, den haben wir gerade gelesen, im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott. Und später kommt dann der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und so haben wir es im Film gesehen, Menschenwürde, Freiheit, Lebensrechte als Grundpfeiler einer Gesellschaft. Das Problem, die 10 Gebote gelten in vielen Gesellschaften in dieser Welt nicht. Was zunächst keine Kritik ist, sie haben andere Wertvorstellungen. Kritischer ist, dass sie auch bei uns nicht überall gelten. Wie könnte es sonst passieren, dass der Vorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt öffentlich die Türken in unserem Land anpöbelt und ihm der ganze Saal zujubelt? Ich weiß nicht, wer das gesehen hat vor ein paar Tagen. Das klingt, wie Goebbels im Dritten Reich agiert hat. Ich zitiere den Bericht aus T-Online. Beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Sachsen hat Pockenburg die in Deutschland lebenden Türken pauschal als Kümmelhändler und Kameltreiber verunglimpft, die in Deutschland, und jetzt kommt's, nichts zu suchen und nichts zu melden haben. Es ist ein Staatsanwaltschaftsverfahren aufgrund von Strafanzeigen eingeleitet worden. Hat jemand aus dem Raum auch eine Strafanzeige gestellt? Stellen wir genügend Strafanzeigen, wo Menschen in eklatanter Weise die Grundpfeiler der 10 Gebote verletzen? Spätestens hier wird deutlich, was Luther gemeint hat, wenn er sagt, sondern die dasselbe zu behalten und förderlich und dienlich sein. Hier geht es doch ganz konkret, dass Menschen in unserem Land das Recht von Ausländern nicht akzeptieren, dass sie hier eine Wohnung haben. Spätestens da wird dieser Satz aus den Geboten deutlich. Fördern wir das Recht unserer ausländischen Mitbrüder und Schwestern und sind ihnen dabei dienlich? Gehören wir zu denen, die aufstehen und Strafanzeige erstatten, wenn jemand sagt, Ausländer raus? Oder ziehen wir uns zurück? Gehören wir zu denen, die Mut machen, dass in unserem Land Menschen Heimat finden in einem der reichsten Länder der Welt? Angela Merkel hat das getan, auch gegen ihre Partei. Sie hat auch die Prügel dafür bezogen. Haben wir den Mut, die Prügel zu beziehen? Für diese Botschaft? Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist viel heikler. Du sollst nicht neidisch sein. Leicht gesagt. Schwer getan. Und die Verheißung dahinter ist, du wirst nicht neidisch sein. Und da stellt sich die Frage, wie komme ich aus der Haltung des Neides heraus? Es ist doch einfach ärgerlich, dass einer ein so großes Haus hat und ich so eine kleine Wohnung. Und da wohnen die auch nur zu zweit oder alleine drin. Es ist doch einfach ärgerlich, wenn ein Vorstand eines großen Konzerns 1 Million Euro pro Monat bekommt. Da muss man sich doch drüber aufregen. Es ist doch einfach gemein, dass ich der um die Ecke 5 Porsches leisten kann und ich gar keinen oder nur einen Fiat 500. Es ist doch unerträglich, dass mein Mann dauernd in Lobpreisaktionen gerufen wird und ich schaue zu, obwohl ich mindestens ebenso gut singen kann wie er. Ein weit hergeholtes Beispiel. Jutta, erzähl mal.
Geht das? Okay. Dieses Beispiel ist definitiv nicht weit hergeholt. Verzeiht mir, ich bin Schwabe und ich hoffe, ihr versteht, wenn ich hier in Schwäbisch rede. Ich kann das nicht Hochdeutsch. Ein Schwabe kann alles, nur nicht Hochdeutsch. Also nur kurz. Ich muss etwas, was ich gestern in einer Stunde gesagt habe, jetzt in 5 Minuten. Mehr habe ich nicht. Okay. Also, Franz und ich, wir haben gemeinsam Lobpreis gemacht nach unserer Bekehrung, haben Jüngerschaftsschulen besucht und waren einfach ein Lobpreisteam. Wir haben das immer gemeinsam gemacht. Durch Umstände, die das Leben so mit sich bringt, nämlich man bekommt Kinder, man ist ansonsten angebunden mit einer pflegebedürftigen Omi und so, ist das im Leben einfach manchmal so, dass Dinge sich ändern. Das heißt, ich war zu Hause mit Leib und Seele Mama, keine Frage, aber ich war zu Hause. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas was ausmacht, aber es hat sich einfach so entwickelt. Der Franz hat seinen Dienst weitergemacht, ist ständig irgendwo auf irgendwelchen Bühnen gestanden und Ich, die die Liebessprache von Lob und Anerkennung habe von meinen Kindern jetzt nicht unbedingt so viel in dieser Liebessprache gekriegt, das ich gebraucht hätte. Das heißt, es beginnt eine Schere auseinanderzugehen, die sehr schmerzhaft ist. Jetzt hat man das Problem, man ist ja wirklich überzeugter Christ und von ganzem Herzen Christ. Und ich liebe meinen Gott und ich liebe meinen Mann, ist doch gar keine Frage. Aber das ändert nichts dran, dass diese Gefühle in mir sind, gegen die ich nichts machen kann. Im Gegenteil, ich habe da vorher bei euch dieses Bild gesehen von so einer, ihr kennt das, so eine Kugel am Bein früher, diese Gefangenen. Es ist wie ein Klotz am Bein. Und man hat Mühe, erstens das anzusehen, weil es darf nicht sein. Ich bin ja nicht eifersüchtig. Hätte mir das jemand gefragt oder gesagt, bist du eifersüchtig? Nö, natürlich nicht, weil man deckt es zu. Ich will das nicht. Ich will das nicht und ich kämpfe dagegen. Ich hatte das große Glück, dass ich dann einen geistlichen Begleiter habe, der gleichzeitig Priester war, bei dem ich eine Beichte ablegen konnte und der mir ganz klar gesagt hat, weißt du, bist nicht neidisch auf den Franz, sondern du bist sauer auf Gott. Und das hat mich erschreckt, weil das wollte ich nicht wahrhaben, aber eigentlich ist es so. Ich war sauer auf Gott, dass er mit mir oder mir keine Möglichkeit mehr gibt, im Vordergrund zu stehen oder meine Liebessprache gefüllt zu kriegen. Und Franz eben schon. Und warum hat er ihn lieber, in Anführungszeichen, wie mich? Das habe ich nicht, das ging mir nicht rein. Aber es hat mir geholfen zu sehen, dass das tatsächlich so ist, dass ich auf Gott sauer bin. Und konnte es denn, hat mir echt geholfen, loszulassen und zu sagen, okay, es ist so. Und es ging weiter, indem ich dann nach diesem Gespräch gesagt habe, so, und jetzt streng ich mich an. Jetzt gehen wir das an. Jetzt konnte ich es erst mal sehen, dass ich tatsächlich neidisch bin und tatsächlich sauer auf Gott bin. Und jetzt packen wir es. So. Das Ganze ging natürlich über Jahre. Und irgendwie ist es gut gegangen, dann wieder schlechter, dann wieder ein bisschen besser. Und immer, wenn wieder irgendwie ein Konzert kam, dann... Kennt ihr das? So, dass die Dinge dann plötzlich wieder größer werden. Dann war das Konzert rum und ist alles wieder gut. Ich liebe ja meinen Gott und ich liebe meinen Mann. Und es ist einfach ein lästiger Klotz am Bein. Und ich wollte den so gerne loshaben und ich habe es nicht geschafft. Ich habe ihn einigermaßen im Griff gehabt. Wahrscheinlich habe ich mal so einen Griff angebracht und trage den halt so mit mir rum. Mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Und so ging das Leben bis ungefähr vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Und da wurde es ganz mind, weil man geht ja sein Leben in so einer langen Zeit weiter und sein geistliches Leben auch. Und die Sehnsucht wächst einfach mehr von Gott und mehr von Gott. Und mehr von dem Heiligen Geist, der was heil macht. Und dann kam wieder so ein wunderbares Event. Und ich dachte, ich hätte das einigermaßen im Griff. Aber ich glaube, mir ist diese riesige Kugel dermaßen auf den Zeh gefallen, dass er nicht nur blau, sondern mindestens so dick war. Es kam so extrem hoch, dass ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Jetzt gehe ich so lang mit dem Herr und es ist so extrem da mit diesem Neid und der Eifersucht. Das tut so weh. Das Einzige, was anders war, ich wusste einfach, dass ich nicht neidisch oder eifersüchtig auf den Franz bin, sondern dass dieses Gefühl einfach da war und ich wollte das nicht. Und dann war das Event vorbei, es ist wieder besser geworden und ich hatte wieder das Glück, dass ich zu meinem geistigen Begleiter kam, der mir dann einfach Dinge auf den Weg mitgegeben hat, weil ich bin bei ihm gewesen und habe dann gesagt, weißt du, ich leide so darunter und ich will das einfach nicht und ich will das loshaben. Dann hat er mich einfach unterbrochen und hat gesagt, Jutta, hör doch mal auf mit, ich will das nicht, sondern sag einfach, und so bin ich. So bin ich. Lieber Gott, ich kann dir nicht mehr geben. Ich würde es gern, ich würde gern anders sein, ich würde für dich gern heilig sein, aber ich bin es einfach nicht. Und dann hat er mehr oder minder mir klar gemacht, weißt du, was du die letzten Jahrzehnte versucht hast, war, dich selber zu erlösen. Du hast probiert, ja, dich selber rein und heilig zu machen. In was weiß ich für verschiedene Methoden, entweder aus dem Weg gehen oder noch mehr beten oder keine Ahnung, egal wie, ich kann es nicht, ich kann das nicht. In der Bibel steht diese eine Stelle, die mich dann immer mit bewegt hat, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit war, dass ich es mal anschauen konnte. Frei war ich deswegen noch nicht, aber ich konnte es anschauen. Und dann, als er gesagt hat, ich soll mich nicht selber erlösen, habe ich erst gelesen, dass es da heißt, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das heißt, ich kann es nicht und ich muss es nicht. Und das ist das, was er als Vision sagt. Die Vision, dass ich nicht mehr neidisch sein muss. Ich habe keine Ahnung, wie lange in meinem Leben ich das noch rumtrage, aber ich weiß, dass ich es nicht mehr verstecken muss, sondern dass es einfach sein darf, weil Gott es sowieso schon sieht. Der kennt mich doch, der ist doch nicht doof. Und dieses Hinhalten, Anschauen und Heilen lassen, das möchte ich jedem von euch einfach wünschen, weil mehr können wir nicht tun.
Jutta, Jesus ist begeistert von dir, hast du das gemerkt? Und der freut sich unglaublich über dich. Und ich will dir einfach nochmal zusprechen, du darfst begeistert von dir sein. Du bist ganz toll. Das spricht er aber auch jedem und jeder im Raum zu. Das gilt nicht nur Jutta, das gilt jedem und jedem von euch mit eurer eigenen Geschichte von Neid und Eifersucht. Und jeder und jede von euch und ich können solche Geschichten erzählen. Und ich glaube, der Durchbruch ist, dass wir zulassen, dass Jesus umso mehr von uns begeistert ist, je mehr wir ehrlich mit uns selbst sind, je mehr wir die Freiheit haben, anzuschauen, was ist, loszulassen und auch zu warten. In deinem Fall Jahrzehnte, manchmal geht es kürzer. Das ist nicht entscheidend. Jesus ist nicht begeistert über das, was wir geschafft haben, sondern er ist begeistert über die Vollkommenheit unserer Umkehr. Er ist nicht begeistert über unsere Vollkommenheit, sondern über den Grad, wie wir in der Lage sind, anzugucken, was los ist und in dieser Situation umzukehren, immer und immer wieder. In dieser Haltung kann ich anfangen, dem anderen etwas zu gönnen, dem Franz zu gönnen, dass er immer geholt wird, jenseits des Schmerzes, den Jutta hat, stolz zu sein auf den Franz. Oder soll er doch seine 5 Porsches haben? Ich bin mit meinem Fiat 500 glücklich. Wenn ich selbst mich in diesem Sinn lieben kann, dann wächst. Ja, was wächst dann eigentlich? Ich habe lange gesucht, was es eigentlich ist. Ich war erst auf der Spur der Dankbarkeit, dass ich dankbar werde. Ich glaube aber, das ist es nicht. Es scheint mir, als ob es ist, dass Freude wächst. Dass ich innerlich froh werde und dass in mir eine Kraft gegen die eigene Depression wächst. Die Freude über mich und über den anderen. Das ist die Verheißung des 9. Gebotes. Du wirst nicht mehr neidisch sein. Dann hörst du auf zu sagen, was hat er für ein tolles Haus? Warum habe ich das nicht? Sondern du freust dich, dass er das Haus hat. Du gönnst ihm das. Du bist dankbar, dass Gott so Großartiges gibt. Und dann siehst du die tolle Frau deines Freundes, 20 Jahre jünger wie deine eigene, hochattraktiv oder den attraktiven Mann deiner Freundin. Und du freust dich über das Geschenk, was Gott ihm gemacht hat. Könnt ihr euch ein bisschen mitfreuen, dass Franz so eine tolle Frau hat? Ja, das ist dann, du wirst nicht mehr neidisch sein. Jeder denkt, meine Güte, was hat sie hier von sich an Offenheit gegeben, Wahrheit über sich selbst. Ich könnte das nicht. Das ist so der Reflex. Ich könnte mich nicht hier hinstellen. Darum geht's gar nicht. Er freut sich auch über dich, der du das nicht kannst. Und dann wächst die Freiheit, sich über den anderen zu freuen. Dann siehst du den Firmengründern anders mit seinen vielen Angestellten und dem vielen Geld, was er verdient hat. Und hörst auf, hinaufzuschauen. Boah, der hat's weit gebracht. Dann wirst du einfach dankbar, dass es Menschen gibt, denen die Gnade geschenkt ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Oder da ist jemand, der ein eigenes Pferd hat oder sogar 2. Das gibt dir die Fähigkeit zu sagen, Ich bin nicht neidisch nach dem Motto, meine Güte, hat sie viel Geld, um sich ein Pferd zu leisten, sondern du fängst an, dich zu freuen, dass sie ein eigenes Pferd hat, auch wenn du keins hast. Oder da ist schon jemand, der hat schon wieder die neueste Version des iPhones und ich habe ein ganz altes, noch iPhone 4 oder irgend sowas. Dann wirst du sagen, ich freue mich drüber, dass du das leisten kannst. Toll. Es bleibt eine ewige Herausforderung. Neid und Eifersucht kommen immer wieder, wie Unkraut. Dann kehr um, bring es an das Kreuz. Denn Unkraut verdirbt den Blick auf das Schöne, die Schönheit des anderen und deine eigene Schönheit. Das ist so ein Satz, den wir Männer schwer hören können. Ich soll schön sein? Ja, doch. Auch wir Männer haben eine Schönheit, nicht nur Frauen. Das Bild, das Jesus von dir hat und von mir, lässt du das zu? Lässt du zu, dass Jesus begeistert von dir ist? Lässt du dieses Bild überhaupt zu, dass er dich toll findet, so wie du bist? Du brauchst dann nicht mehr neidisch und eifersüchtig zu sein. Du darfst dich freuen über das, was dein Nächster hat und darf und kann. Und auch gerade dann, wenn es dir nicht gegeben ist. Ich möchte gerne eine kurze Stille machen und euch bitten, dass jeder von euch, das kennt ihr jetzt schon ein bisschen vom letzten Mal, sich einen Punkt von Neid und Eifersucht in deinem Leben heraussucht. Und ich möchte dann beten. Jesus Christus, ich bringe dir jetzt die vielen einzelnen Punkte von Neid und Eifersucht, die jetzt hier zusammengetragen vor dir liegen. Von jedem hier im Raum ein Neidpunkt, ein Eifersuchtspunkt. Und wir liefern sie dir aus. Und wir bitten dich um zwei Dinge. Gib uns die Freiheit, hinzuschauen und auszuhalten. Und wir bitten dich, lehre uns zu warten, bis die Heilung kommt. Amen.